Naturtechnisch definitiv, also in Nordamerika mein Highlight Nummer eins. Das ist so besonders, diese Stille, diese Ruhe und diese Energie von diesen gigantischen Bäumen zu spüren. Also das war einzigartig.
Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres dreiteiligen Gesprächs mit Darius. Einem Abenteurer und im wahrsten Sinne des Wortes ein Überlebenskämpfer. Der hat so krass viel erlebt und so viel überlebt, das ist der Wahnsinn. Zum allerersten Mal in 9 Jahren gibt es eine dreiteilige Folge. Denn Darius und ich, wir haben 3 Stunden gesprochen und ich so unglaublich viel wurde darin besprochen, dass ich auch dir die Möglichkeit geben möchte, das, was wir besprochen haben, einfach mal sacken zu lassen. Entsprechend gibt es jetzt über 3 Wochen, 3 Stunden wirklich tolle Gespräche. Freu dich drauf. Darius' außergewöhnliche Geschichte beginnt mit einer dramatischen Diagnose. Im Alter von 14 Jahren und einen Tag nach den Qualifikationen zu deutschen Meisterschaften wurde bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert, der so groß wie eine Kartoffel war und sofort entfernt werden musste. Die Ärzte gaben ihm nur wenige Tage zum Überleben, aber durch eine 8-stündige Notoperation konnte der Tumor komplett entfernt werden. Was aber blieb, war eine Lähmung linksseitig und erhebliche Sprach- und Konzentrationsprobleme. Aber er gab nicht auf. Er hat sich wirklich zurück ins Leben gekämpft. In dieser Episode erfahren wir von Darius' unglaublichen Kampf zurück ins Leben. Und trotz düsterer Prognosen lernte er das Gehen, Sprechen und Schreiben neu. Und dank seines unermüdlichen Willens und der Unterstützung seiner Familie überwand er diese Hürden und setzte sich ehrgeizige Ziele. Vom ersten Schritt in der Reha bis hin zu einem, und er hat wirklich, echt, wirklich richtig viel erlebt und sich wirklich zurückgekämpft, bis zum schweren Kletterunfall, der seinen linken Arm erneut lähmte. Darius berichtet uns von den physischen und mentalen Herausforderungen, die er überwinden musste. Diese Episode ist eine inspirierende Geschichte über Widerstandsfähigkeit und den unerschütterlichen Willen, niemals aufzugeben. Also begleite uns gerne auf eine Reise durch seine Jugendjahre und die Momente, die ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist. Hallo Darius, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, denn ich habe im Vornhinein deine 7 Seiten, 8 Seiten, die du uns geschickt hast, über deine Reise durchgelesen. Und wenn man sich das alles so durchliest, und vorher kein Bild von dir gesehen hat, du sitzt mir ja jetzt hier gegenüber auf YouTube, dann habe ich erstmal ein ganz anderes Bild vor Augen gehabt.
Ich bin gespannt.
Also,
was war's für ein Bild?
Naja, wenn man deine ganze Geschichte im Schnelldurchlauf mal durchgeht, ist ein krasser Hirntumor mit 14?
14 auf 15, ja.
Mit 14 auf, genau, 14 auf 15. Dann, als du das alles irgendwie halbwegs wieder geschafft hast, dann dein krasser Armbruch, war das auf Mallorca tatsächlich auch?
Ja.
Wo du das ganze Gefühl deines Arms verloren hast. Du musstest dich richtig krass wieder zurück ins Leben kämpfen, wieder dich bewegen, dir eine ganze Motorik, Grobmotorik, Feinmotorik, alles wieder erlernen. Du hast so unglaublich viel in deinem Leben erlebt und vor allem in deinen jungen Jahren durchgemacht, dass ich einfach gedacht habe, krass, wie krass das jetzt einfach ist, dass du jetzt hier sitzt und mir deine Geschichte erzählen kannst, weil du bist ja auch einer dieser Menschen, die tot geglaubt wurden, die gedacht wurden, also wo man gedacht hat, du wirst es einfach nicht überleben und du hast es deinen Ärzten und allen Naysayers oder wie man das nennen mag, gezeigt, es geht. Und ich habe es geschafft. Und ich bin da, um diese Geschichte zu erzählen und anderen Menschen Mut zu machen. Und dabei hast du halt eben nicht nur einfach nur überlebt, sondern auch einfach was richtig Tolles erlebt. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch.
Das war ja eine mega Anmoderation. Vielen Dank. Und ich freue mich auch total. Und du sagst es, also mein Ziel ist es wirklich, Menschen zu motivieren, zu berühren, weil ich so viel erlebt habe. Und ich denke, dass ich viel aus meiner Erfahrung anderen Menschen weitergeben kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Deine Reise beginnt bisschen früher als 14, also weil du bist unglaublich sportlich gewesen, du warst im Rudern aktiv und du hast gerade die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften absolviert, ich glaube erfolgreich, und am nächsten Tag konntest du, also einen Tag vorher bist du gerudert wie ein Meister und am nächsten Tag konntest du halt nicht mehr aus dem Bett aufstehen und das war kein Muskelkater.
Nee, ich muss sagen, zu dem Rennen, also gerade, das war mit 14, eine Woche vor meinem oder ein paar Tage vor meinem 15. Geburtstag. Und an diesem Tag hatte ich schon 2 Jahre davor habe ich schon gemerkt, mir geht's nicht gut und irgendwas verändert sich und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann gab es wieder Phasen, wo ich nichts gemerkt habe und wieder Phasen, wo es gar nichts ging, wo ich meine linke Seite nicht ansteuern konnte, meine Zunge zum Schluss nicht mehr ansteuern konnte, immer wieder ins Wasser gefallen bin. Und gerade zum Beispiel an dem Tag von der Vorbereitungsregatta, bin ich ins Wasser geflogen und alle dachten, boah, was ist jetzt los? Ist der so unaufmerksam? Und ich hatte einfach Kopfschmerzen ohne Ende, konnte meine Augen nicht immer richtig aufmachen, weil es einfach so wehgetan hat. Und wir sind knapp, ich glaube Dritte? Nee, wir... Auf jeden Fall, wir haben nicht gewonnen, was total schade war, aber wir waren richtig gut und es lag hundertprozentig auch an meiner Leistung, weil ich einfach keine Leistung hatte und vor allem keine Technik. Irgendwie habe ich es hingekriegt, da im Ruderachter mitzurudern, also in Baden-Württemberg oder Süddeutschland Achter, und bin dann am Abend nach Hause gekommen und am nächsten Tag hat meine Mutter gesagt, boah, bist du total betrunken, und sie macht sich richtig Sorgen um mich, weil ich überhaupt nicht mehr gerade auslaufen konnte und nichts mehr, auch nicht mehr sprechen richtig. Deswegen bin ich dann zum Arzt und die Ärztin meint, ich soll sofort zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, und weil sie gedacht hat, mein Gleichgewichtsorgan sei zerstört. Dann war ich dort und die haben gesagt, sei alles in Ordnung, ich soll aber sofort zum Neurologen, weil sie sich ernsthaft Gedanken machen. Beim Neurologen hatte ich dann so einen Helm auf, wo die ganzen Hirnströme gemessen wurden. Und da kam raus, dass ich weniger als 50% der Hirnleistung habe und direkt ins Krankenhaus soll. Und im Krankenhaus, und das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, hat meine Mutter mir erzählt, dass die erstmal uns nicht behandeln oder mich nicht behandeln wollten und gesagt haben, ja, der ist halt in der Pubertät. Es wird schon irgendwie gehen. Wir sind sowieso gerade knapp dran. Wir haben alles ist voll bei uns. Das können wir nicht machen. Soll er doch mal in einer Woche wiederkommen oder in 2, wenn es nicht besser geht. Meine Mutter hat gesagt, nein, das ist ein absoluter Notfall. Ich bleibe jetzt hier sitzen, bis er behandelt wird von einem Arzt. Und nach 3 oder 4 Stunden haben sie anscheinend uns oder halt mich dann in ein CT gebracht und haben gesagt, ja, das MRT machen wir nicht. Wir machen jetzt mal ein CT, damit meine Mutter die Ruhe gibt. Und dann haben sie festgestellt, da ist ein riesen Ding im Kopf. Und dann haben sie direkt das MRT gemacht. Und dann am Abend, weiß ich noch ganz genau, hieß es, ja, da ist ein kartoffelgroßer Hirntumor und der muss morgen operiert werden, weil wir geben dem Ganzen vielleicht noch 3 Tage, 3, 4 Tage, maximal eine Woche.
Das ist krass. Ich habe ja vor kurzem einen Gast hier gehabt, Jewel Sanchez. Mhm. Der auch eine ähnliche Geschichte hat. Und du gehst da so nichtswissend rein. Also du kannst so ungefähr denken, ah, mir geht's nicht gut, also irgendwas werde ich schon haben. Aber mit Sicherheit denkst du nicht daran, dass du halt jetzt einen fetten Hirntumor hast, der so groß ist wie dieses Glas, was ich gerade in der Hand habe. Und da einfach, ja, also das ist doch einfach, wie hat man das als 14-Jähriger, bald 15-Jähriger halt aufgenommen? Erinnerst du dich noch an diese Zeit?
Ja,
es war eine offene Frage. Ich war so.
Alles gut. Zuerst mal die Folge von Julian Sanchez fand ich richtig toll und hat mich auch total motiviert, weil ich die Geschichte auch so berührend fand. Und bei mir war es damals aber anders. Ich war total erleichtert, als ich das gehört habe. Hört sich total bescheuert an, aber mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich schon über Jahre hinweg gemerkt habe, irgendwas verändert sich, weil ich über Jahre gemerkt habe, das bin nicht ich. Also ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Geist, über meinen Körper, sondern irgendwas anderes steuert mich. Ich wurde zum Schluss so heftig gemobbt in der Schule. Also ja, das war richtig übel. Und ich habe teilweise auch gedacht, ich will jetzt einfach nur noch sterben. Also ich will gar nicht mehr am Leben sein. Und das war, also über Monate hinweg hatte ich so Kopfschmerzen, war mir übel und alles. Und ja, die Lebenslust war nicht mehr wirklich da. Oder häufig habe ich dran gezweifelt. Und dann diese Diagnose zu bekommen, war für mich die Erleichterung pur, weil ich endlich wusste, Gott sei Dank, dieses Ding muss raus und dann habe ich wieder die Kontrolle über mich selber, weil das beherrscht mich gerade. Und danach wird alles gut, war mein Denken. Ja.
Und ich meine, irgendwann war auch alles wieder gut, aber dieses Irgendwann hat sich ja wirklich lange gezogen. Du wurdest direkt operiert, am nächsten Tag auch. Ja. Das war bei Julian ja auch. Das geht ja bei solchen Notfällen dann doch alles sehr, sehr schnell. Der Tumor wurde komplett entfernt, aber du konntest danach deine eine Seite, ich glaube, es war die rechte oder die linke?
Linke
Seite. Die linke Seite, nicht mehr kontrollieren. Du konntest erstmal gar nichts mehr, ne?
Nicht mehr laufen, meine ganze Seite nicht ansteuern und sprechen ging nur so ganz, ganz wenig und ja. Und Konzentration vielleicht 2-3 Minuten, das war's.
Irre. Wie sahen die nächsten Wochen, sind es ja nicht gewesen, Monate, Jahre? Wie sahen die aus?
Ja, zuerst war ich in der Reha-Klinik. Ich glaube, 4 Monate waren es. Ja, 4 Monate, glaube ich. Da habe ich erstmal gelernt, wieder zu laufen oder grundlegend zu laufen. Das kann ich jetzt hier nicht vorführen, aber das kann man sich nicht als Laufen vorstellen, sondern nur die Seite so rüber manövrieren, dass ich nicht umfalle, aber trotzdem irgendwie noch vorankomme, selbstständig. Das war so die Grundvoraussetzung. Im Rollstuhl saß ich tatsächlich auch nur ganz kurz, weil ich gar nicht den Rollstuhl selber bewegen konnte, weil ja nur meine rechte Seite funktioniert.
Klar, du fährst nur im Kreis, ne?
Ja, genau. Und ja, das habe ich dort gelernt und tatsächlich Fahrradfahren war eine der ersten Sportarten, die ich konnte. Es war für mich leichter, auf dem Fahrrad zu fahren, weil ich irgendwie so ein bisschen eine Unterstützung hatte, da ich am rechten Fuß den linken Fuß unterstützt habe und mit der rechten Seite viel machen konnte. War das Fahrradfahren leichter für mich als zu laufen tatsächlich. Und also ein paar Meter Fahrrad fahren und wenn dann nur auf einer großen, weiten Fläche, wo ich riesen Kurven machen konnte und nicht umgefallen bin. Aber das war einfacher für mich als zu laufen. Und nach den 4 Monaten bin ich erstmal wieder zurück aufs Gymnasium gegangen. Einen Tag und habe schon gemerkt, okay, das kann ich vergessen. Das war eine komplette Überforderung. Dann waren zum Glück Sommerferien und dann nach den Sommerferien bin ich dann auf die Hauptschule gegangen und auf der Hauptschule habe ich dann ganz normal die 8., 9. Klasse gemacht, Hauptschulabschluss. Das war dann entspannt, weil da musste ich überhaupt nicht nachdenken, konnte es einfach so, also es ging gut und einfach mich auf meine Regeneration konzentrieren. Danach den Realschulabschluss und dann später aufs Gymnasium. Aber ab dem Realschulabschluss war es geistig eine Riesenherausforderung wieder für mich. Aber es ging.
Aber krass, aber du hast dein Abi doch noch geschafft. Die Prognose deiner Ärzte war, sei froh, wenn du noch einen Hauptschulabschluss hinbekommst und vielleicht noch eine Ausbildung. Die Prognose davor war eigentlich auch ein paar Tage and that's it, ne?
Ja, genau. Also es kann auch genauso vorbei sein. Also deswegen, es war ein Riesenglück, dass ich es überlebt habe, weil der Tumor war direkt am Stammhirn. Das ist halt total gefährlich. Wenn man da irgendwas Falsches durchschneidet, dann kann es auch gleich vorbei sein. Und der war ja riesengroß, hat schon alles abgedrückt. Glücklicherweise wusste man im Nachhinein, das ist von den Astrozytomen einer der wenig gefährlichsten. Also ich glaube, es gilt noch als gutartiger Tumor. Ja. Und was gut ist, wenn der ist jetzt nach 15 Jahren, wenn der nicht mehr nachwächst, dann kommt auch nie wieder was. Und ja, Gott sei Dank ist alles gut.
Wahnsinn. Ich meine, jetzt an der Stelle würde ich jetzt gerne mal auch deine Mutter interviewen, weil die muss ja auch durch die Hölle gegangen sein.
Ja.
Auf eine ganz andere Art und Weise. Denn in der einen Sekunde, also weiß sie, dass es ihrem Sohn nicht gut geht. In der nächsten Sekunde sagt man ihr, dass er es nicht überleben wird. Dann überlebt es aber doch, aber irgendwie halt auch nicht mehr der gleiche. Und dann muss man ja sich da auch so jahrelang parallel durchkämpfen mit diesen ganzen Emotionen, was ja auch für eine Mutter, ich bin jetzt selber Vater geworden, und so nach ein paar Monaten sackt das dann auch, dieses Gefühl des Vaterseins. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das durchzumachen,
ja,
also ich kann es mir nicht vorstellen, aber nur so ansatzweise.
Ich denke, für meine Eltern war das richtig schlimm, gerade für meine Mutter. Also die Situation da, als ich die Diagnose bekommen habe im Krankenhaus, das war richtig schlimm. Ja,
ja, also auch ein eigener Kampf, der da gekämpft wird und man sich auch ständig motivieren muss. Also auch total irre. Du hast dann irgendwann aber tatsächlich, du hast es geschafft, ne? Du hast dann dein Abitur gemacht, du hast studiert. Du hast Lehramt studiert, Geografie,
Geschichte und Technik.
Geschichte und Technik und hast auch eine Zeit lang in der Schule gearbeitet.
Richtig, genau. Ich bin ganz normal Lehrer gewesen an der Sekundarstufe 1. Also eigentlich bin ich Realschullehrer, aber mittlerweile ist es halt ist Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Und ja, ich war erstmal, ja, genau, Klassenlehrer von der Klasse 5 und war ganz witzig.
Und was erzählst du deinen Kindern dann, was du so alles erlebt hast? Also wie reagieren die darauf?
Ja, die meisten denken, oder so kam es mir vor, erstmal, oh, Lehrer ist ja erstmal schon irgendwie nicht so cool und oh, total dumm. Und dann irgendwann, wenn ich würde sagen, ich war überhaupt kein typischer Lehrer und habe versucht, den Unterricht anders zu gestalten, viel persönlicher, viel mehr Leben reinzubringen in den Unterricht, weil ich finde, das ist total wichtig, anstatt nur Fakten zu vermitteln. Habe als Klassenlehrer auch viel Zeit einfach dafür verwandt, Anti-Mobbing-Training und irgendwie die Schüler miteinander zu vernetzen und auch Geschichten zu erzählen. Und da hingen die mir an den Lippen. Und tatsächlich, als ich die Verbindung mit den Schülern aufgebaut habe, war das Unterrichten viel, viel leichter und Stoff, also halt der ganze Lernstoff, ging viel schneller zu vermitteln und die Schüler hatten auch Bock, was zu erfahren von mir.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es halt eben auf einer ganz anderen Ebene halt eben stattfindet. Ne? Eine Sache, die wir komplett nur ganz kurz am Anfang angeschnitten haben, ist ja, dass du so ungefähr 2 Jahre nach deiner OP, nachdem du dich wieder zurück ins Leben gekämpft hast. Übrigens, ein großer Teil deiner Regeneration ist ja auch dank deiner sportlichen Aktivität und Leistung vorher zu verdanken, ne? Also dadurch, dass du so sportlich warst, warst du ja auch nur 5 oder 10 Tage im Krankenhaus und wurdest dann entlassen, weil dein Körper so fit war. Und du bist dann 2 Jahre später, als du halbwegs wieder Kontrolle über deinen Körper hattest, war dir auf Mallorca. Da bin ich übrigens geboren und aufgewachsen, kenne die Insel sehr, sehr gut. Und du kennst mittlerweile das Gesundheitssystem wahrscheinlich ein bisschen besser, als ich es kenne, weil du dann dort beim Klettern abgestürzt bist.
Ja, hier kann ich mal die Narbe zeigen.
Ja.
Das in Mallorca war richtig übel. Das war so das erste Mal, dass ich wieder sicher oder halbwegs sicher laufen konnte und es mir zugetraut hat, da wandern zu gehen. Und meine Cousins sind zum Urlaub machen dorthin gegangen und wollten oder haben meine Geschwister mich mitgenommen. Und da ich vom Bodensee komme, die Berge nicht weit weg sind, war Wandern immer schon so das mein größtes Hobby oder in den Bergen unterwegs zu sein. Deswegen wollte ich da das erste Mal, war es wieder möglich, zeigen, was ich jetzt alles kann und dass ich nicht zu schwach bin oder halt, ja, das war damals total dummes Denken, dass ich da halt mithalten kann. Und es war einfach übertrieben, weil ich das gar nicht konnte, weil ich halt die Einschränkung hatte und das mir nicht eingestanden habe.
Ja, entschuldige, will ich gar nicht unterbrechen.
Ja, alles gut. Gerne.
Nee, ich meine, das ist so eine typische Denke, ne? Also ich habe ja auch relativ viele Unfälle in meinem Leben gehabt und war auch oft sehr eingeschränkt. Und in diesem Alter halt vor allem, ich glaube, du warst da, glaube ich, gerade 16, 17. Das ist so natürlich. Am Ende kannst du ja auch gar nichts dafür, weil es einfach dein hormoneller Haushalt ist, der dich dazu geführt hat, diese Dinge zu machen. Aber da lohnt es sich vielleicht manchmal auch, es besser, eine Frau zu sein, als ein Mann zu sein. Das ist, glaube ich,
Ja, stimmt total. Und das, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, ist es einfach nur blöd, aber damals war ich eben so. Und genau, habe vor allem mit meinen Cousins mithalten können, die halt einfach richtig fit waren und in den Bergen total gut drauf waren. Und am letzten Tag haben wir eine Wanderung ein bisschen querfeldein gemacht, oben beim Puig Major, ganz im Norden.
Auch noch vom höchsten Punkt gestürzt.
Dort war ein kurzer, also da gab es gar keinen Weg zwischendrin und dann haben wir gesagt, okay, da unten ist wieder ein Wanderweg, da müssen wir runterkommen. Und das war schon ganz schön schwierig für mich, da entlang zu laufen. Und es gab ein kurzes Stück, wo wir klettern mussten. Also jetzt wahrscheinlich nicht wirklich schwierig, einfach nur entlang von einem Fels ein bisschen laufen. Aber es war halt kein Weg. Und mit meinem schlechten Gleichgewicht habe ich keinen guten Stand gehabt und kann mich noch ganz genau daran erinnern. Auf einmal habe ich das Gleichgewicht verloren, sehe in meiner linken Hand wieder so ein paar Bröckel rausbrechen, hebe den Stein in der Hand und bin wie fast schwerelos, gehe so nach hinten. Also wie in so einem Film in Zeitlupe kann man sich das vorstellen. Bin dann so nach hinten und fühle mich total schwerelos. Die Zeit geht total langsam vorbei und auf einmal war die Zeit oder war alles schwarz. Ich kann mich an nichts mehr erinnern und gefühlt Stunden später, wahrscheinlich war es eine halbe Minute oder eine Minute, bin ich dann wieder zu mir gekommen, lag am Boden. Und erstmal spüre ich halt, wie meine Hand in der Position an meinem Kopf ist, was gar nicht möglich ist, weil mein Arm ja nach unten gestreckt ist. Der Arm war komplett durchgebrochen, also die Haut war noch dran, aber die Knochen waren komplett durchgebrochen und das war 20, 30 Zentimeter gedehnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber richtig ekelhaft. Und danach hielt ich meinen Unterarm und den Oberarm, weil das ja, war richtig schlimm. Meine Cousins und meine Schwester, die dabei waren, die haben erstmal gedacht, okay, das war's mit mir, ich bin jetzt da gestorben. Cousin hat sich erstmal übergeben. Und dann bin ich dann wieder zu mir gekommen, habe gesagt, alles in Ordnung, ist nur mein Arm, weil ich halt so voller Adrenalin war. Bin dann wieder zurückgelaufen, habe den Arm irgendwie gehalten, setz mich hin und auf einmal bin ich dann voll zusammengebrochen. Zum Glück hat meine Schwester noch die Rucksäcke unter mich drunter gelegt, aber ich habe gefroren, wie sonst noch was. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Hand, ich spüre die gar nicht mehr. Also ich glaube, die Nerven waren noch irgendwie am Anfang vielleicht so ein paar Fetzen zusammen und dann war es komplett durchtrennt.
Alter Falter. Aber ich habe, also mein linker Arm ist auch völlig vernarbt und kaputt von verschiedenen Unfällen. Also fast bei jedem Unfall habe ich genauso reagiert, wie du reagiert hast. Dieses Adrenalin ist einfach so der Wahnsinn und du denkst so, ja, ist alles gut und dann läufst du ein paar Meter weiter und dann merkst du so, ui, da sind die ganzen Sternchen und Vögelchen, hui, das geht doch nicht alles gut und dann, bam, dann fällst du das zweite Mal um. Du bist dann auch mit dem Hubschrauber abgeholt worden.
Eine riesen Rettungsaktion war das. Das war ein Militärhubschrauber, weil ich weiß gar nicht, damals gab es ganz wenig Krankenhubschrauber oder ob es überhaupt einen gab, weiß ich nicht. Und die haben das dann als militärische Übung genutzt. Und dann war das Fernsehen, da hat meine Schwester erzählt, meine Cousins, und für die war das ein riesen Medienereignis, dass da irgendwo in den Bergen jemand abgestürzt ist. Ich habe da nicht wirklich viel mitgekriegt. Ich weiß nur noch, dass da erstmal mein Cousin ins nächste Dorf gerannt ist und 3 Stunden später kam ein Polizist hoch und 20 Minuten später so die Rettungs- oder Bergwacht mit so einer orangenen Plastiktrage und mussten sie mich von dem Ort ungefähr 200 Meter durch die Felsen durchtragen, bis dann ein Punkt war, wo der Hubschrauber hinkam. Der konnte auch nicht landen, sondern die haben mich einfach reingeschoben und dann ist der Hubschrauber aufs nächste Feld runtergeflogen und dann konnten sie erst die Luke zumachen. Eigentlich ziemlich abenteuerlich, aber ich lag nur da und habe Schmerzen gehabt und gar nichts mitgekriegt. Ja.
Verrückt. Und das ist oben am Puig Major gewesen. Das heißt, ihr seid dann runter an den Cuber Stausee runtergefahren und da die Luke zugemacht irgendwo da. Und dann halt von da aus wahrscheinlich nach Sondureta oder irgendwie nach Palma.
Sind wir geflogen.
Nach Palma ins Krankenhaus, wo dann festgestellt worden ist, dass deine kompletten Nerven durchtrennt sind. Und dann, wie war das? Also ich meine, dann, wie lange warst du da auf Mallorca im Krankenhaus? Alles auf Spanisch, alles auf Mallorquin? Du brauchst einen Übersetzer.
Also es war richtig verrückt, weil
deine arme Mutter,
Wort Deutsch und ich konnte kein Spanisch. Ja, und dann irgendwann hatten sie eine Krankenschwester von einem anderen Krankenhaus geholt, die Deutsch sprechen konnte. Die hat das dann übersetzt und da habe ich bei meiner Familie angerufen und habe so, ja, ist was passiert, aber alles in Ordnung, nichts Schlimmes. Oh Gott, meine Eltern haben schon, ja, schon echt was mitgemacht mit mir. Und ja, dann haben wir gesagt, sie sollen im Krankenhaus bitte nicht operieren, weil der Urlaub sowieso am nächsten Tag vorbei war, gucken wir, oder erstmal war es angedacht, dass ich irgendwie ein Notfallflugzeug bekomme, und dann hieß es ja, okay, das geht am einfachsten, wenn ich mit dem offiziellen Flug wieder nach Hause gehe, die sollen es einfach provisorisch irgendwie verbinden und verpacken. Und dann bin ich mit dem Flugzeug am nächsten Tag nach Hause geflogen, und das waren, boah, heftige Schmerzen. Also mir richtig übel, auch in Mallorca, da haben sie mich dann im Krankenhaus liegen gelassen, und ich weiß, ich bin da richtig, also ich bin ohnmächtig geworden, danach kann ich mich an nichts mehr erinnern, weil die haben mich einfach stundenlang liegen gelassen, und das sind dann solche Schmerzen gewesen, es war echt heftig. Und im Flugzeug mit diesem Mördergips, sage ich mal, und dann andauernd kommt die Stewardess und ist immer gegen den Arm gedonnert, das war richtig übel. Ja, aber jetzt geht alles wieder gut.
Das ist ja natürlich so, wie lange ist das jetzt her? Du bist jetzt so alt.
34
bist, bin 34. Ich. Das ist fast 20, also so 18 Jahre her?
Aha. 18.
Ungefähr?
Nee, also, 17 Jahre. Oh. 18? Boah, ich kann keine Mathe mehr.
Aber es ist egal. Es ist
16,
die Hoch,
16
es sind
Jahre
die,
ist es ja.
Das sind die Hochzeiten des Ballermanns, und deswegen ist es nicht aufgefallen, dass da noch jemand irgendwie schreiend im Flieger sitzt oder halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie unmächtig wird, weil er halt entweder man ist besoffen oder man hat halt eben einen schweren Unfall gehabt. Fällt nicht weiter auf im LTU-Flieger. Damals gab es, glaube ich, noch LTU oder Air Berlin auf jeden Fall noch.
Ja, irgendeins, an das kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Also, das ist aber, ja, krass, krasser Scheiß. Das Krasse ist, also, ich habe sowas Ähnliches gehabt. Ich bin 2000, also mit 19, war ich in Australien und wurde von einem Auto angefahren. Mhm. Und da bin ich auch im Krankenhaus gelandet, mitten in der Nacht. Mein Handy wurde geklaut, Laptop wurde geklaut, Kamera wurde geklaut, Pässe wurden geklaut. Viele unglückliche Ereignisse, die aufeinander gefolgt sind. Und dann hing ich da, und dann habe ich irgendwie so einen Geistesblitz gehabt und habe gesagt, komm, ich schreibe mal, ich kann ja noch mein Google Mail Konto zugreifen. Und damals gab es ja noch keine Two-Factor Authentication. Das würde heutzutage nämlich auch alles nicht gehen. Damals ging das aber noch. Dann habe ich eine E-Mail an alle meine Kontakte geschickt, dass sie doch bitte meine Mutter anrufen sollen, dass ich im Krankenhaus bin. Und dann hat irgendwie über irgendeine Kette ist diese Nachricht dann angekommen, und dann, als sie angerufen haben, war auch meine allererste Reaktion, deswegen erzähle ich die Geschichte, war so, es ist alles nicht so schlimm, obwohl irgendwie meine ganze Hand kaputt war, Trümmerbruch, zig Narben. Aber meine allererste Reaktion war immer so, mach dir keine Gedanken, es ist alles gut. Ich bin hier nur ganz alleine am Arsch der Welt in irgendeinem Krankenhaus, ohne Geld und nichts, aber es ist
mach dir keine Sorgen.
Ja, ich glaube, den Schrei meiner Mutter am Telefon, den werde ich auch nie wieder vergessen. Also nicht, weil sie mich angeschrien hat, weil sie vor Panik da irgendwo, ja. Crazy. Crazy. Also du hast wirklich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Aber du hast, das ist, finde ich, das Krasse, du hast ja dann trotzdem immer wieder zurückgefunden ins Leben. Du hast, obwohl deine Nerven durchtrennt waren und alle gesagt haben, auch da alle gesagt haben, das war's. Das war's mit dem Arm. Ich glaube, dein Krankengymnast, der hat auch die Hoffnung, irgendwann nach einem Jahr Testen und Reizstromtherapie und so weiter, hat der gesagt, du, Darius, ich habe alles versucht, es wird nichts mehr. Und du hast aber trotzdem weitergemacht, und ungefähr so ein Jahr später kam das erste Mal so Gefühl in der Hand an, oder?
Ja, also ziemlich gut, ja. Also ich hatte ja die ganze Zeit die Physiotherapie, und die Ärzte haben anfangs gesagt, ja, das dauert, also wir hoffen, dass noch alles kommt, wir können nichts versichern, aber hoffen wir mal, dass nach ein paar Monaten dann wieder ein Gefühl in die Hand kommt, und dann geht es peu à peu. Kam aber nichts. Nach einem Dreivierteljahr oder hieß es, ja, sieht nicht so gut aus, aber hoffen wir trotzdem weiter. Und nach einem Jahr hieß es, oder nach knapp einem Jahr, okay, wir glauben, da kommt nichts mehr. Und auch mein Physiotherapeut hat zum Schluss gesagt, ja, seine Hoffnungen sind ganz, ganz gering. Also eigentlich glaubt er gar nicht mehr dran. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, also die Hand hing ja nur so runter, und irgendwann habe ich gemerkt, ich spüre meine Hand wieder. Es war ein ganz komisches Gefühl. Davor war es nur so ein Stück Fleisch. Und dann habe ich sie das erste Mal gespürt, konnte noch nichts bewegen, habe aber gemerkt, das ist ein Teil meines Körpers. und habe es dann gesagt. Ja, und alle dachten, ich spinne und erzähle irgendwelche Geschichten. Und irgendwann konnte ich meine Hand so minimal bewegen. Und dann ging es immer Stück für Stück ein bisschen weiter. Dann konnte ich die Finger bewegen. Und ich glaube, das ging 2-3 Monate. Und dann konnte ich die Hand schon einigermaßen wieder normal bewegen. Insgesamt, glaube ich, nach 1,5 Jahren roundabout konnte ich die Hand dann wieder komplett bewegen. Aber es war ja heftig. Und aber für mich war das klar. Also zum Beispiel viele fragen, wie schafft man das? Ich glaube einfach, weil ich die Vision hatte oder halt den festen Glauben daran, dass ich das schaffe. Das war, glaube ich, der Punkt. Dass ich wusste, also das war so ein fester Glauben, dass ich wusste, dass ich das schaffe. Ja. Das war die feste Überzeugung.
Ich hab mich gerade genau dasselbe gefragt. Ich habe mich gerade gefragt, was treibt einen Menschen an, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren bei so vielen Niederschlägen und so vielen Herausforderungen. Also nach dem ersten Niederschlag des Tumors hast du ja wieder zum Glück positive Erlebnisse gehabt, sodass du weißt, so hey, ich bin dessen fähig, aber direkt danach, nachdem du noch gar nicht so 100% geheilt gewesen bist, die nächste Klatsche zu bekommen, den nächsten Rückschlag zu bekommen und dann die Motivation nicht zu verlieren, dazu gehört halt eben schon sehr viel Willenskraft.
Und glücklicherweise, also habe ich die. Also ich glaube, es ist auch, was man angeboren hat. Also ich glaube, das hat nicht jeder. Und da bin ich echt dankbar, dass ich so...
Nee, wäre nämlich einfach aufzugeben. Also viel, viel einfacher wäre es aufzugeben. Ja klar,
auf jeden Fall. Das ist für mich... gar nicht drin irgendwie. Das ist meine Natur und da bin ich echt dankbar dafür, dass ich das habe, weil ich weiß, es gibt andere Menschen, die haben das nicht. Aber dann gibt es auch immer, ja, das schaffst du so locker. Und natürlich bin ich am Zweifeln und ich war auch da oft am Überlegen, warum es mich gerade trifft und habe Gott verflucht und alles verflucht. Und mittlerweile bin ich der Meinung, oder das war auch ein ganz witziger Punkt jetzt, ich habe ja dann als Reiseleiter gearbeitet. Und auf unterschiedlichen Reisen habe ich zwei verschiedene Leute kennengelernt, die mich schon sehr geprägt haben. Einmal war es ein Pfarrer, der hat gesagt, der liebe Gott hat dich aus zwei Gründen, also hat dich zweimal überleben lassen aus einem gewissen Grund. Deine Geschichte muss an die Menschheit gebracht werden und die Menschen sollen von dir inspiriert werden. Und kurze Zeit drauf, in einer anderen Reise, war ein Psychologe da und der hat gesagt, Darius, wenn du deine Geschichte nicht erzählst, ist unterlassene Hilfeleistung. Und ja, und das waren so richtig coole Motivationen.
Stimmt.
Und bis ich 27 war, habe ich die ganze Zeit an mir gezweifelt, hat überhaupt kein Selbstbewusstsein, weil ich immer nur gedacht habe, früher war ich ja so gut, bis knapp 15 war ich so erfolgreich im Rudern, war so gut in der Schule, alles lief leicht. Ich hatte nie Probleme und dann sowas. Und seitdem habe ich immer nur in der Vergangenheit gelebt und gedacht, was ich damals konnte und heute nicht mehr kann. Immer gedacht, ich habe so viele Probleme und kann gar nichts. Und seit dem Moment habe ich darüber nachgedacht, so ein Blödsinn, was ich bis jetzt gedacht habe, ich kann so dermaßen stolz sein auf das, was ich bis jetzt geschafft habe. Und vor allem, ich kann mit der Geschichte Menschen berühren und Menschen inspirieren. Und es gibt so viele Menschen, die das nicht haben. Und dann habe ich mein Leben komplett umgedreht und vor allem im Moment gelebt, weil vielleicht kann ich nicht mehr alles, was ich früher konnte. Und ich habe noch Einschränkungen und auch geistig fordern mich ein paar Sachen heraus. Aber ich kann so viel und dafür kann ich dankbar sein. Und wichtig ist, was jetzt ist und nicht, was in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft, denke ich.
Ja. Nee, absolut, absolut. Ich finde diese mit der unterlassenen Hilfeleistung, den Spruch, den finde ich richtig gut, weil es ist halt auch auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere jetzt gerade zuhört und total inspiriert ist und vielleicht genau gerade das braucht, um da irgendwie rauszukommen in der Situation, in der er sich gerade befindet oder nicht rauszukommen, sondern weiterzukommen. Du hast gerade die Nummer mit dem Reiseleitung hast du halt erzählt. Also du hast dich nicht abschrecken lassen von deinem Wander- und Kletterunfall, sondern du hast dann auch du als Wanderreiseleiter gearbeitet. Und jetzt kommen wir langsam mal zu dem eigentlichen, weil wir sind ja ein Reisepodcast und wir haben noch gar nicht so viel über deine Reise tatsächlich gesprochen. Und ich sehe schon, wir rutschen hier gerade schon in eine Doppelfolge, denn es gibt zu viel zu erzählen. aber du hast dann anderthalb Jahre als Wander Reiseleiter in Norwegen, Österreich, Griechenland und Zypern gearbeitet, ne?
Mhm, genau. Da war ich für Wikinger-Reisen tätig und also Wandern ist eigentlich, wenn ich eigentlich so fast, oder die Natur in den Bergen, das ist so die eine der größten Leidenschaften von mir. Und ich habe ja das Lernstudium gemacht und irgendwie gemerkt, das erfüllt mich nicht so sehr. Also es ist schön und gut, aber irgendwie will ich mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand. Jetzt habe ich irgendwie alles gemacht für alle anderen gefühlt, aber nicht für mich. Oder ja, im Endeffekt habe ich es für mich gemacht, aber irgendwie war das nicht so meine Überzeugung. Und dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand und fange als Wanderreiseleiter an, weil Erdkunde, Geschichte ist mit innen begriffen und vor allem viel Aktivität draußen.
Ja, und dann hast du anderthalb Jahre für die gearbeitet und bist da halt irgendwie so in ganz Europa unterwegs gewesen. Und in der Zeit, und deswegen ist das ja auch so wichtig, hat sich so dein größter Traum so, ist er wahr, also nicht wahr geworden, sondern der hat sich so im inneren Auge quasi vor dir aufgebaut. Du hast wohl schon als kleines Kind über die Panamerika geträumt. Und da während dieser Zeit hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert, dass das so dein nächstes Abenteuer werden soll, oder? Mhm.
Genau, richtig. Also ich habe dann gemerkt, oder ich hatte schon seit Ewigkeiten diesen Traum der Panamerikaner. Ich hatte früher so ein Entdeckerbuch mit Vasco da Gama und wie heißt nochmal der in Magellan, Ferdinand Magellan. Zum Beispiel auch auf meiner Tour war ich ja dann zum Schluss in Punta Arenas und das war für mich ein ganz besonderer Moment, als ich da an dieser Statue von Ferdinand Magellan war, dass das so in meiner Kindheit so entsprungen ist, dieser Ort. Und genau, das war so als 5-6-Jähriger hatte ich dieses Buch und dann mit, glaube ich, 7-8 habe ich eine Dokumentation von der Panamericana gesehen und gedacht, das will ich unbedingt mal machen, wenn ich groß bin. Dann durch den Hirntumor ist natürlich vieles in Vergessenheit geraten und auch durch den Armbruch. Und ich habe, ja, zum Beispiel meine letzte große Hürde war, mit 25 habe ich gelernt, auf dem linken Bein zu springen, also 10 Jahre nach dem Hirntumor. Also kann man sagen, knapp 10 Jahre habe ich gebraucht zum Regenerieren. Und dann irgendwann durch die Reiseleitung und durch das Reisen kam es wieder, das will ich jetzt machen. Und mein Leben kann auch schnell vorbei sein und deswegen möchte ich das unbedingt. Ja.
Und wie lange hat das dann gedauert, bis du tatsächlich unterwegs warst, deine Reise so richtig gestartet hast?
Also eigentlich wollte ich es 2020 machen und wie wahrscheinlich viele jetzt hier.
Aber es war nochmal 2020. Ich kann das eigentlich also, kann das nicht.
Irgendwas, keine Ahnung, so eine Grippe, glaube ich.
Ich kann es nicht mehr hören. Aber ja. Aber jeder hat halt eine Geschichte, die er damit verbindet. Und dein Plan wurde damit halt eben auch durcheinander gebracht.
Genau, dann habe ich eine Deutschlandtour gemacht, damit ich überhaupt was mache. Bin mit dem Fahrrad um Deutschland gefahren, knapp 3000 Kilometer. Und das war richtig gut, weil dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt und gemerkt, was ich überhaupt brauche, worauf es ankommt. Wobei Deutschland ist echt Kindergarten im Vergleich zu dem, was auf der Tour, auf der Panamericana, gerade in Südamerika, ist schon auch mal eine andere Herausforderung. Aber es war ein sehr guter Start und hat total Spaß gemacht. Und auch Deutschland ist richtig schön und abwechslungsreich. Und bin ich wieder in die Schule zurück, weil das war das Gute als Lehrer mit dem sicheren Job, dass ich da wieder zurückgehen konnte. Und 2022 habe ich gesagt, also ich muss das jetzt machen und
Du hast noch 2 Jahre als Lehrer gearbeitet.
Genau, richtig.
Also, du bist wieder zurück in die Schule gegangen und ein bisschen Geld braucht man ja auch für so eine Reise. Das muss man ja auch finanzieren. Denn ich glaube, du warst anderthalb Jahre unterwegs, ne? Von Juli 22 bis Dezember 23.
Genau, kurz vor 2 Tage vor Weihnachten bin ich nach Hause gekommen.
Ja, und wie ging's dir dann davor? Wie ging's dir vor der Reise? Also diese ganze Vorbereitung und so, diese Euphorie, die man ja natürlich auch so ein bisschen hat, hast du so Muffensausen gehabt, so nach dem Motto, ah, ich weiß gar nicht, so, wenn es dann so richtig konkret wird, so lange weg zu sein von allem und diese ganzen Challenges, die man ja schon überstanden hat, wer weiß, was da auf dieser Reise noch alles passieren könnte, wie ist es dir da vorgegangen?
Ja, ganz witzig. Also bis kurz vor der Reise hatte ich überhaupt kein Muffensausen. Da war ich so beschäftigt mit der Organisation, mit den Sponsoren. Also ich habe ein paar insgesamt 15 oder 13 Sponsoren gehabt, aber vier große, die mich dann auch finanziell unterstützt haben. Es war jetzt nicht, dass es komplett gereicht hat für die Reise, aber schon mal ganz gut. Ich glaube, 13.000, 14.000 Euro habe ich bekommen. Und mein Fahrrad habe ich auch gesponsert gekriegt von der Fahrradmanufaktur. Und da war ich ziemlich beschäftigt. Dann war auch ein Filmteam dabei und dann hat mich noch eine Autorin angeschrieben, weil ich ein Zeitungsinterview hatte. Sie würde gerne ein Buch mit mir schreiben. Also es war ziemlich viel los, bis ich dann wirklich die letzten Tage dann komplett den Kopf frei hatte für die Reise. Und erst in den letzten Tagen kam so, ey, boah, da kann aber echt einiges passieren. Und natürlich hat man nur die schlimmsten Geschichten im Kopf, gerade Mexiko, irgendwelche Drogenkartelle, Kolumbien, Entführung und was weiß ich. Und in Kanada, Grizzlybären, die einen zerfleischen könnten. Also nur Horrorszenarien im Kopf. Und dachte ich auch, boah, also das ist ja echt heftig. Und war dann schon sehr nervös. Und aber dann auf der Reise habe ich mir auch wieder mich zurückversetzt. Darius, du musst ja nicht gleich alles auf einmal bewältigen. Jetzt komm erst mal an und dann fahr mal los. Es kommt ja alles jeden Tag. Kommt eine neue Sache und ich muss ja nicht in einem Tag den Mount Everest erklimmen und jede Herausforderung meistern. Also geh erst mal rein. Damit habe ich mich ein bisschen beruhigt. Und so war es ja auch. Jeden Tag bin ich ein bisschen selbstbewusster geworden auf der Reise und habe mehr dazu gelernt.
Wenn du vorher gewusst hättest, wie die Reise beginnt und was alles passiert, dann hättest du dir vielleicht auch ein bisschen überlegt, ob das genau das Richtige ist. Denn mal so ein bisschen zu spoilern oder halt einen Cliffhanger für die zweite Folge zu schaffen. Du bist angekommen, dein Fahrrad wurde sofort geklaut, glaube ich.
Mhm. Nein, nicht geklaut.
Zum Glück. Aber nicht. Es war weg.
Ja, es war weg.
Gab's aber es war weg. Okay. Du wurdest vom Auto angefahren später in den USA. Mhm. Du hast richtig gefährliche Nächte in krassen Orten verbracht, wo es auch Glück ist, dass du halt tatsächlich da lebendig irgendwie rausgekommen bist. Was war noch krasses? Warte kurz überlegen. Minus 17 Grad im Zelt, fast erfroren. Und viel, viel mehr. Das Ganze versuchen wir jetzt mal so ein bisschen einzeln zu besprechen, was du erlebt hast. Also du bist am 17. Juli 2022 in den Flieger gestiegen, Richtung Kanada und bist, glaube ich, in Calgary gelandet mit deinem Fahrrad oder ohne?
Ja, ohne. Ich bin angekommen, schaue aufs Gepäckband, sehe alle möglichen Gepäckstücke, denke mir, hoffentlich ist es da. Und dann irgendwann kam, ich hatte zwei Gepäckstücke, einmal den großen Fahrradkarton, wo ich auch mein ganzes Equipment reingepackt habe und dann einmal in so Plastiktüten eingepackt, die ganzen Packtaschen vom Fahrrad, wo ich die Klamotten drin hatte. Und irgendwo ganz zum Schluss kam dann dieser schwarze Sack, wo ich die ganzen Sachen drin hatte. Und dann dachte ich, ja super, der ist da oder habe mich schon gefreut, aber wo ist mein Fahrrad? Und dann haben die gemeint, erstmal, ja, das kann sein, dass es irgendwo anders ist, weil es so ein riesen Paket ist und bin den ganzen Flughafen abgelaufen und da war aber kein Fahrrad. Oh, das war echt übel.
Also ich komme ja aus der Reisebranche und mache das ja schon seit 13 Jahren und wenn du in Calgary gelandet bist, war es ein Direktflug aus Deutschland?
Nee, ich bin erstmal nach Vancouver und dann direkt weiter.
Okay, das sonst würde es die Airline ziemlich krass eingrenzen, die dafür verantwortlich war. Aber wenn du von Vancouver nach Calgary geflogen bist, dann muss es ja fast WestJet gewesen sein.
Ja, richtig, genau.
die das verkackt haben. Aber wie hast du das gelöst? Also es hat ja eine Zeit lang gedauert, bis du dein eigenes Fahrrad bekommen hast. Ich meine mich zu erinnern, dass du deine Tour erstmal mit einem Ersatzfahrrad gemacht hast.
Also es war so, ich Hab dann am Flughafen gefragt, was, wie es dann weitergeht. Und dann meinten die, es kann sein, dass in ein paar Tagen das Fahrrad kommt, weil sie von WestJet wüssten nichts. Und dann haben sie halt alles auf die Condor geschoben, mit der ich geflogen bin.
Das wäre
und die
jetzt
Condor hat natürlich,
ja.
Und die Condor hat es immer auf WestJet geschoben. Ja, dann ging es so hin und her und einige Tage sind ins Land gestrichen und ich hatte immer noch kein Fahrrad, hing die ganze Zeit in Calgary. Zum Glück, muss man sagen, gibt's ja warm Showers und ich konnte bei Eric hieß der, unterkommen. Es war richtig, richtig nett, weil das war total eine dumme Situation. Ich wusste nicht, wie lange ich jetzt warten muss. Und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, du kannst jetzt erstmal bei mir bleiben. Und zum Glück war auch ein Filmteam in Frankfurt mit dabei, was mich ja gefilmt hat. Und dann konnten wir richtig Druck machen. Also haben der Condor richtig Druck gemacht. Wir müssen jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil wenn das Fahrrad nicht kommt, dann ist dieses ganze Projekt am Arsch und funktioniert nichts mehr und unsere Dokumentation funktioniert auch nicht mehr. Und dadurch, dann haben wir halt gesagt, okay, wenn jetzt nichts kommt, dann machen wir Negativpresse über euch, weil das kann ja nicht sein, dass ein Fahrrad einfach irgendwo verschwindet. Und irgendwann haben sie sich dann gemeldet und gesagt, okay, sie gehen schwer davon aus, dass es in Frankfurt am Flughafen hängt, weil jetzt gerade frisch die Flughäfen ja komplett offen sind für jegliche Leute oder für alle Leute und sie viel zu wenig Personal hatten. Die hatten ja noch diese das Notfallpersonal da, also viel zu wenig Angestellte. Und dann war es im Endeffekt so, dass sie gesagt haben, das größte oder das meiste an Sperrgepäck ist in einem riesen Hangar, aber das sind bis zu 20.000 Pakete. Und bis wir das finden, das kann bis Weihnachten dauern. Also von Juli bis Weihnachten könnte es im schlimmsten Fall dauern. Ey, wirklich scheiße, jetzt ist aber, oh Gott, was soll ich machen? Und vor allem, da war ja alles drinnen von mir, also die ganzen wichtigen Sachen. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ja, ich frage einfach die Medien um Hilfe, habe dann meine Geschichte denen erzählt und vor allem, dass ich mein Fahrrad verloren habe und dass ich Hilfe bräuchte und ob es nicht irgendwie eine Lösung gibt. Und die fanden es total toll, vor allem dann auch die kanadische Hirntumorhilfe mit ins Spiel zu bringen und die deutsche Hirntumorhilfe und die mit meiner Geschichte. Dann war ich in zwei Zeitungen in Calgary, Calgary Herald und Calgary Sun. Und dann kam auch noch das Radio auf mich zu und die fanden es auch total toll. Und ein paar Tage später oder am nächsten Tag kriege ich einige Anrufe von allen möglichen Sportläden und irgendwie so Secondhand-Läden. Und die haben gesagt, ja, wir können dich unterstützen. Da habe ich ein gutes Fahrrad für dich und dort haben wir was. Und du kriegst bei uns Prozente. Und somit habe ich dann alles an Equipment dann zusammenbekommen. Das waren dann ungefähr knapp 2 Wochen danach. Und dann konnte ich, ja genau, 14 Tage später dann losfahren und aufbrechen mit Ersatzequipment.
Ja. Verrückt. Ah, schade, Condor. Ich habe gute Erfahrungen letztens gemacht. Da bin ich auf die Kanaren mit meinem Rad gefahren. Das ist zum Glück angekommen. Aber das ist natürlich, es wäre übrigens mein zweiter Guess gewesen, weil die halt eben auch direkt von Frankfurt nach Calgary fliegen. Deswegen hätte ich auch gedacht, dass sie das gewesen sind. Und du bist dann bist du endlich gestartet. Und dann die erste Strecke ist ja auch also wunderschön. Wenn du Calgary verlässt, Richtung Westen, hast du ja erstmal die Rocky Mountains, hast du hier Banff National Park, Lake Moraine, dann hast du, das ist ja einfach wunderschöne Natur. Bären, vielleicht hast du den einen oder anderen schon mal begegnet. Wie ist der Start dann für dich? Also nach dem holprigen Start, wie war das dann endlich auf dem Rad zu sitzen, zwar nicht deinem, aber einem Rad, die Tour zu starten?
Das war gigantisch. Also ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, der erste Tag aus Calgary raus, bin ich 130 Kilometer bis nach, weiß nicht, Kamloops ist weiter hinten. Wo es kurz vor, mit C fängt es an.
Kenmore,
ja, richtig, genau. Nach Kenmore gefahren, 135 Kilometer war es. Ja. Und da kommt man ja dann
vor
richtig
Banff, in das, vor dem
genau, richtig. Da kommst du in das Tal ja rein, siehst die, vor allem dieses riesenweite Tal, die Riesenberge rechts und links von dir, das war schon gigantisch. Also so wie ich es mir vorgestellt habe, so wie man es auch aus den ganzen Katalogen kennt und von irgendwelchen Bildern, das war der beste Start überhaupt. Und an dem Tag hatte ich noch Rückenwind, es ging echt gut. Das war ja Freiheit pur, wirklich.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist dann nördlich, du bist so Banff, du hast Lake Moraine mit diesem krassen blauen See und diesen Bergen dahinter, was ja auch wunderschön ist. Dann bist du rüber nach BC, glaube ich, rüber gefahren. Und das Tolle ist, du hast halt immer wieder durch deinen Aufruf in den Medien vorher Leute gehabt, die dich auf den Weg eingeladen haben. Ne?
Das war richtig cool. Ja, ich habe immer wieder Nachrichten bekommen, war total, nicht gespannt, sondern begeistert, wie die Kanadier, wie hilfsbereit die Kanadier waren oder sind. Und ich bin dann nicht den großen Highway entlang gefahren, sondern dann Richtung Süden entlang der Grenze sozusagen von den USA, aber auf der kanadischen Seite jedes Mal. Und da wurde ich dann in verschiedene Hotels eingeladen, also einer zum Beispiel Lee ist ein Asiate, der schon seit Jahren in Kanada lebt, der hat so ein englisches Piccadilly Circus, heißt dieses Motel, das ist halt alles typisch im London-Stil eingerichtet. Und der hat mich dann für ein paar Tage dort unterkommen lassen und immer wieder habe ich Leute kennengelernt, die mich eingeladen haben. Das war richtig, richtig toll. Oder in Vancouver hat ein Unternehmer, den habe ich davor kennengelernt, hat gesagt, wenn du nach Vancouver kommst, dann gehen wir da richtig schick essen. Da war ich mit so einem stinkreichen Kerl in einem, ich glaube, im teuersten Restaurant Vancouvers essen und ich glaube, das hat knapp, ich weiß nicht, waren knapp $1,000, die er gezahlt hat. Also irgendwie verrückt. Also ja, aber war schon cool.
Aber das sind doch tolle Erlebnisse, ne? Also wie offen die Menschen auf einen reagieren und wie sie halt einem die Tür aufhalten. Vor allem auch in solchen Ländern, ne? Weil oftmals höre ich solche Geschichten aus ärmeren Ländern. Desto ärmer das Land, desto großzügiger die Menschen. Und das ist jetzt mal eine andere Geschichte, wo du halt in einem sehr wohlhabenden Land unterwegs bist und aber genauso großzügig eingeladen wirst und mit offenen Händen empfangen wirst. Und das ist auch mal schön zu hören.
Also ich muss echt sagen, die Kanadier sind schon extrem nett, total hilfsbereit. In den USA habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die haben so ein bisschen böse Witze über die Kanadier gemacht. Ja, wenn ein Kanadier dir nicht helfen kann, dann fühlt er sich schlecht und die wollen immer nur helfen. Also ich fand die Kanadier total toll. Natürlich im Vergleich jetzt zu Südamerika sind sie verschlossener. Ich glaube, Kolumbien, würde ich mal gerade sagen, ist eines der tollsten Länder auf meiner Tour, wobei es gibt kein tolleres. Also, aber in Südamerika, da sind die Leute schon sehr arm und nochmal, würde ich mal sagen, eine Schippe hilfsbereiter definitiv. Aber die Kanadier waren schon sehr, sehr hilfsbereit.
Ja, du hast in Vancouver hast du dann auch endlich dein Fahrrad bekommen. Ne? Du warst dann auch ein bisschen schon ein paar Wochen unterwegs und Condor hat dann auch endlich dein Fahrrad im Hangar gefunden und nachgeschickt.
Genau, die haben da eine richtige Suchaktion gestartet und die wollten halt keine Negativpresse und dann haben die mich auch unterstützt, haben mir großteils des Geldes erstattet, was ich richtig gut fand und haben dann auch einen Instagram-Post gemacht, um mich sozusagen noch ein bisschen medial zu unterstützen und seitdem habe ich auch Kontakt mit der Marketing-Chefin und so weiter. das kam, glaube ich, 6 Wochen später kam das dann in Vancouver an und dann war auch alles wieder in Ordnung. Und Gott sei Dank war es da, weil ich hatte extreme Rückenprobleme bis dahin mit dem Leihfahrrad.
Okay, ja. Kein Bikefitting gemacht, ne? Also vorher, ja. Das andere Fahrrad war halt eben wahrscheinlich auf dich und deinen Körper halt perfekt angepasst. Und du hast dir wahrscheinlich viele Gedanken gemacht, wie, wo, was hinkommt. Und wenn du dann halt eben von jetzt auf gleich deine Route beziehungsweise auch deinen ganzen Plan ändern musst oder beziehungsweise mit einem anderen Fahrrad fahren musst, das geht krass auf den Körper. Das ist schon krass, was so ein paar Millimeter ausmachen.
Vor allem Ding, sorry.
Erzähl.
Vor allen Dingen, ich bin knapp 2 Meter groß, 1,99 und es ist ziemlich schwierig, so ein großes Fahrrad zu bekommen und dass es direkt noch vor Ort ist und das dieses Leihfahrrad oder halt dieses Übergangsfahrrad war ziemlich groß, aber war halt, ich hätte noch mal eine Rahmengröße mehr gebraucht, definitiv.
Ja. Du bist dann Kanada. Bist du ja in Anführungsstrichen nur weil du ja noch 22.000 Kilometer vor dir hast, von Calgary bis nach Vancouver. Ich glaube, du hast Vancouver Island noch ein bisschen gemacht, Victoria, warst du drauf. Und dann aber rüber nach vermutlich Seattle in die USA, oder?
Mhm. Also nicht Seattle, ich war dann auf der Olympic Peninsula, bin dann,
okay.
Wie heißt denn das, Port, ich weiß nicht mehr genau, William, nein, anderer Name. Auf jeden Fall in eine kleine Stadt und dann durch die Olympic Peninsula Richtung Portland erstmal gefahren.
Ja.
Weil ich in Portland die Streetbooks treffen wollte. Das ist eine Organisation, die helfen Obdachlosen. Das ist eine, Laura Moulton hat es gegründet, eine Professorin an der Hochschule, die hat so eine Fahrradbibliothek, um den ganzen Obdachlosen eine Perspektive zu geben, um die zu motivieren. Und haben mittlerweile mehrere Fahrräder, die sie dann immer durch die Stadt fahren und nur Obdachlosen halt die Möglichkeit geben zu lesen. Und es ist richtig toll zu sehen, wie viele dadurch motiviert wurden, wieder ins Leben zurückzukommen. Und es war halt auch erschreckend zu sehen, welche Leute dort obdachlos sind. Und für mich war es halt toll, die zu treffen und auch mit denen zu sprechen und auch ein bisschen was von mir zu erzählen, um Menschen auch da Mut zu machen.
Das finde ich klasse. Das ist, ich finde, erstaunlich. Und du hast es dann auch eher beobachtet, was für eine krasse Obdachlosenrate nicht nur in den USA, aber auch in Kanada, vor allem an der Westküste herrscht. Mhm. Mich hat das wahnsinnig schockiert, als ich das allererste Mal in Vancouver war und gesehen habe, wie das da abgeht, weil ich halt immer dieses Bild von dieser tollen Stadt hatte. Glamourös, direkt am Pazifik, wild, Natur, und dann läufst du durch diese Stadt und du siehst einen Obdachlosen nach dem anderen, Überdosis, Menschen sterben auf der Straße, habe ich live beobachten müssen. Das hat mich so krass schockiert. Streetbooks ist übrigens auch so, ich glaube, habe ich das schon mal auf Netflix irgendwie mal eine Dokumentation, nicht über Streetbooks selbst, aber dass sie halt Teil einer Doku mal waren?
Richtig, genau, das ist total witzig. Die Doku, der Regisseur, das war nicht auf Netflix, sondern im BR war das, wo Bücher die Welt bedeuten. Das sind 5 Reihen und die Streetbooks war auch mit dabei. Und der Regisseur ist derjenige, der mich mit mir diese Dokumentation jetzt machen will.
Okay. Ja, irgendwie, als ich das gelesen habe, dachte ich so, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Und ich finde es auch klasse, dass du halt eben deine Zeit halt auch nutzt, um halt, und das hast du ja nicht nur dort gemacht, du hast ja regelmäßig immer irgendwo angehalten, Krebsstationen besucht oder halt irgendwelche Kliniken und dich mit Menschen ausgetauscht. Und vor allem sehr, sehr viele Menschen halt auch inspiriert. Da kommen wir noch gleich. Deine Reise ging dann weiter Richtung Süden und ich glaube, so auch ein Highlight auf jeden Fall ist so die Pazifikküste für dich gewesen und vor allem die Redwoods, ne?
Ja, total. Boah. Das war naturtechnisch definitiv, also in Nordamerika, mein Highlight Nummer 1. Das ist so besonders, diese Stille, diese Ruhe und diese Energie von diesen gigantischen Bäumen zu spüren, also das war einzigartig.
120 Meter werden die hoch oder sind die aktuell hoch? Die können ja sogar noch mehr, die sind ja noch nicht fertig, ne, mit dem Wachsen.
Also die wachsen, glaube ich, bis sie sterben sozusagen, und die Bäume können bis zu 2000 Jahre alt werden oder ein bisschen mehr sogar. Und ich glaube, die meisten, also was man so entdeckt hat, es gibt welche, die können noch ein paar hundert Jahre weiter wachsen, definitiv.
Ich bin mir gerade nicht so ganz 100% sicher, wo ich das gelesen habe und in welchem Zusammenhang, aber es gibt ja auch in Neuseeland Redwoods, die halt aus Kalifornien importiert worden sind und da halt eben perfekte klimatische Bedingungen haben, die aktuell ungefähr 110, 120 oder sogar oder mehr, ich glaube, die sind sogar höher als die in den Kalifornien. Und man sagt, dass sie halt bis zum Ende über 200 Meter hoch werden sollen.
Ernsthaft? Wow.
Ja, das ist total krass. Diese das sind ja die Redwoods, das Cedar-Bäume. Oder ist das? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin ja auch kein, muss ich auch nicht wissen, ich bin kein Biologe. aber es sind gigantische Bäume, die atemberaubend sein müssen.
Ja, also wenn ich nochmal in die USA komme, dann definitiv möchte ich da nochmal hin. Und dann gibt es ja noch den Sequoia National Park, da war ich nicht. Die Sequoias sind deutlich größer vom Umfang. Also in den Redwood National Parks gibt es auch ein paar Sequoias. Zum Beispiel, da war ich beim Big Tree, der ist halt vom Umfang einer der größten dort. Weiß nicht, knapp 30 Meter Umfang hat der gehabt. Aber von der Höhe war der nur 100 Meter hoch. Die werden nicht ganz so hoch wie die Redwoods. Die Redwoods sind ein bisschen schmaler, aber ja, gigantisch. Also das danach alle Bäume wirken wie so Zierbäume, als wärst du in so einem Miniaturland oder sowas.
Ja, ja. Streichholz.
Ja, ja, richtig.
Das war's für Teil 1 mit Darius. Ich hoffe, die letzte Stunde hat dir gefallen. Und ich persönlich finde es total irre, was er alles erzählt hat und was er alles erlebt hat und wie offen er damit umgeht. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist für Teil 2. An der Stelle würde mich eine Sache mal wirklich interessieren. Wie findest du es, dass ich dieses Gespräch in 3 Teile aufgeteilt habe? Und wirst du dir alle 3 anhören? Ich habe eine Umfrage, bei Spotify geht das zum Glück, hinterlegt. Wenn du jetzt über Apple Podcasts oder so hörst, würde es mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören. Und wenn du mir einfach schreibst auf Instagram zum Beispiel, auf Off the Path oder dem Off the Path Podcast Kanal, da darfst du auch gerne folgen, wenn du magst. Schreib mir, wie du es findest, dass diese Folge in 3 Teile aufgeteilt ist, oder findest du, ich hätte sie am Stück veröffentlichen sollen. Meiner Meinung nach ist es viel, viel, viel Inhalt, was wir besprechen, aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Ansonsten, ja, bis nächste Woche oder im Off the Path Daily, denn wir sind ja jetzt wieder in 1 Monat zurück und haben schon 23 tolle Folgen wieder veröffentlicht. Mittlerweile sind wir bei 160, 170 Folgen, die dort online sind. Also hör doch gerne mal rein. Off the Path Daily heißt das Ganze. Und ja, bis ganz bald.